Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Ja, yes,
hallo. Hallo.
Na, haben wir heute unsere kleine Babystimme ausgepackt?
Yes.
Jetzt
ein
schon?
Wenig. I don't know.
Oh.
I don't know.
Na, das wird ja spannend.
Was macht das denn mit der Babystimme?
Bitte? Was das macht?
Ja.
Yeah. I don't know.
Niedlich sein. Niedlich, bedürftig.
Zumindest
große
akustisch.
Augen.
Akustisch niedlich.
Ich habe am Freitag zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder Pilze genommen. Vielleicht ist das ein Überbleibsel davon, dass ich jetzt spreche wie die Nase.
Wie war's denn?
Oh.
Bunt?
Warum sagst du mir nicht Bescheid? Ich möchte auch mal.
Weil ich Spaß haben wollte. Aber ich kann dir das...
Ich wollte nämlich in Amsterdam welche kaufen, habe mich doch nicht getraut, weil ich dachte, ich werde kontrolliert im Zug. Und jetzt habe ich aber so ein Heft mitgenommen. Man kann die auch online bestellen.
Ah, okay.
Das ist ja super.
Nee, das war total schön. Das war... Also ganz viel milder als ich hatte ja total Angst davor, weil ich als Teenager das letzte Mal gemacht hatte und da hatte ich ja viele psychoaktive Erlebnisse und ich war viel zu jung dafür, ne, und viel zu traumatisiert und belastet.
Ja, ich finde,
und sich mit 13 mit LSD zuzuschmeißen ist einfach
keine
gute
Idee.
Genau. Und deswegen hatte ich Angst und die war völlig unbegründet. Also es war echt einfach total schön und lustig und bunt und weich. Ich meine, ich war sowieso Wasser, ich war so ganz flüssig und alles hat so gekribbelt und die Farben waren halt ultra intensiv.
Bettina
und alles
Wegner,
hat so
lass uns wieder das Wasser sein oder war es Wolf Biermann?
It was really fun.
So. Sag bitte nächstes Mal Bescheid.
Yes. Ach, die Klimaanlage. Ja. Ich mache jetzt die Klimaanlage aus.
Ja.
Wenn ihr euch wundert, was gerauscht hat im Hintergrund.
Genau.
It was that. Geh doch mal aus.
Sie versucht, die Klimaanlage auszumachen.
Yes.
Ah ja, so.
Tunden und Technik.
Leise
du,
und schön.
Tunden und Fernbedienung ist die Fortsetzung dieses...
Nee.
Ja, ich hoffe, jetzt bleibt sie auch aus. So.
Okay, dann hattest du ja eine schöne Zeit, ja.
Ich hatte eine schöne Zeit.
Ich habe mich nicht getraut,
fließend schmilzend auf meiner Couch, aber ich fand's toll.
Ja, ich hätte wirklich viel mitnehmen können, weil der
hier?
Zug wurde nicht
ja.
Okay.
Ich, das war aber auch Teil des Dings, ich wollte kontrolliert, so kontrolliert wie möglich das nehmen,
finde
ohne irgendwelche
total
Überraschungen.
Richtig, alles richtig gemacht, Frau Breakout.
Und ich hasse ja draußen die Hitze, was soll ich mich da in die Natur setzen und dann irgendwie da vor mich hinschwitzen, ohne Ventilator?
Nein, vor allem, ich kann das, ja. Mir ist das mal passiert, also psychoaktive Drogen und starkes Schwitzen. Mhm. Ist keine gute Idee, weil dir laufen dann Dinge in die Augen und du warst.
Ja.
Das war meine Sorge nicht. Meine Sorge war eher, ich habe mal auf LSD, also da war ich 14, 15, in Frankfurt hatte ich das genommen. Also klein, ne? So ein Viertel von so einem Trip.
Was
und war
so
aber
tut.
So weggeschallert. Und dann, das war vorm Blue Angel. Ich habe es gar nicht mehr reingeschafft, weil das so crazy war. Und dann habe ich draußen im Auto gesessen und dann kam meine Freundin Kerstin raus und dann sind wir, da war ja so eine Kirche. Sind wir auf diesem Friedhof, weil ich dachte, da ist irgendwie wenigstens gechillt.
Eine richtig
und da hat uns
Idee.
Dann niemand verfolgt. Also da lag irgendein Besoffener, der uns dann gesehen hat und dann aufgestanden ist und uns hinterhergerannt ist. Und dann sind wir halt schreiend, lachend noch um diese Kirche und der Typ uns hinterher. Und dann haben wir Matthias Seib, wenn du das hörst, ich habe dich versucht zu googeln, ich finde dich nicht mehr. Der war Friseur in Frankfurt, mit dem waren wir dann auch noch unterwegs. Und dann wollten zu dem nach Hause und sind über so eine Autobahn, innerstädtische Autobahn gelaufen mit so 7 Spuren. Und ich schwöre, ich habe einen Satz zu Kerstin gesagt, habe mich umgedreht, einen Satz zu Matthias, drehe mich rum zu Kerstin und dann sagt sie, wo ist Matthias, der ist weg. Und dann war der weg. Und wir haben den nicht mehr gefunden und der ist nach Hause in seine Wohnung, der war okay. Aber ne, so eine Sachen wollte ich ausklammern,
ja.
Also dass plötzlich Leute verschwinden oder Zombies vom Friedhof, die hinterherrennen oder so.
Allgemeine Empfehlung bei psychoaktiven Substanzen, vermeiden Sie Überraschungen und Situationen, die Sie nicht einordnen können und von denen Sie dann eventuell nicht wissen, ob sie gerade wirklich passieren oder ob Sie sich das Ganze nur einbilden.
Ja, oder ob Sie einfach
das Leben.
Vermeiden Sie Tatjanas Leben, wenn Sie Drogen nehmen.
Auch das.
Oh Mann.
Ja.
Aber das passt gut zu unserem Einstiegsspiel.
Ja.
Stimmt.
Eigentlich.
Ja.
Da geht es ja um Ausgedachtes und Realistisches.
Ja.
Ich weiß nicht,
Two Truths
heißt.
And a Lie. Ja, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Die Regeln sind simpel. Jeder von uns hat sich im Vorfeld 3 kleine Geschichten überlegt. 2 davon sind wahr, 1 ist eine Lüge und wir müssen dann jeweils rausfinden, was davon wahr ist und was nicht.
Mhm.
Ja? Habe ich das gut erklärt?
Ja.
Super.
Ja,
wer will denn anfangen?
Du.
Ich? Okay, also pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich vergesslich bin. Erstens, ich habe mal aus Versehen Heroin genommen. 2. meine Familie hat mal im Urlaub eine komplette Grasernte von einem Hanf-Gras-Cannabis-Busch in der Fußgängerzone geerntet, also entdeckt und dann geerntet. Und 3. ich war mal dabei, wie jemand Frösche aufgeblasen hat.
Oh, ich traue dir leider alles zu. Das ist schon schwer.
Ich glaube die zweite Geschichte nicht.
Ja, ich glaube auch die zweite nicht.
Falsch. Zweite Geschichte stimmt. Wir waren in Klettkamp im Urlaub und sind durch die Fußgängerzone gelaufen. Und da ich da schon drogenversiert war, es gibt diese gelben Büsche, kennt ihr die mit diesen orangenen Blüten, die, wo die Blätter so gezackt sind und so dünn, das sieht aus wie Cannabis. Und mitten da rein hatte jemand drei riesengroße Stauden Hanf gestellt, um die da zu verstecken eigentlich, weil man dachte, im Klettkamp erkennt das keiner. Und ich, doofes Kind, hab's natürlich erkannt. Und die waren in voller Blüte, also kurz vor der Ernte. Und ich so, guck mal da. Und dann sind wir abends mit Müllsäcken zurück in die Fußgängerzone, haben die Dinger abgeerntet. Also nur abgeerntet, haben sie stehen lassen. Und am nächsten Tag sind wir zurück durch die Fußgängerzone. Und dann hatte jemand dem Erdboden gleich gemacht und abgerissen.
Wow.
Weil der so sauer war, dass wir die Ernte geklaut. Also ja, das dritte stimmt nicht. Ich war nie dabei, wie jemand frische aufgeblasen hat. Das hätte ich auch nicht zugelassen.
Okay.
Aber das machen die ja in den Staaten, ne? Die blasen die auf und schmeißen nicht die dann.
In meinem Dorf früher, ja.
Ja?
Ich habe es gesehen und vielleicht auch gemacht.
Vielleicht?
Ja. Sowas verdränge ich ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich es auch mitgemacht habe.
Ja.
Gruppenzwang und ja.
Ja, und Heroin genommen aus Versehen, weil das mal in der Pille drin war. Das hätte ich natürlich auch selber nie gemacht, aber ja.
Ja, das traue ich dir auch.
Habe ich dann danach erfahren.
Wie war es denn?
Nicht so geil. Aber halt auch so, ne? Ich meine, du stehst im Club und bist auf Ecstasy eingestellt und plötzlich werden dir so die Knie weich und denkst so, ich muss kotzen. Ja, und dann klebte ich da halt so am Boden. Ein paar Stunden lang, bis irgendjemand kam und sagte, ach, du hast die Heroinpillen erwischt, die gehen hier gerade rum. Und ich so,
oh nein.
Ja, it was not fun. Nee. Würde ich nicht empfehlen, würde ich auch nie wieder machen. Bäh.
Nee. Okay, also, mein Penis ist 18 cm lang.
Mhm.
Ich habe einen makellosen Körper. Alle meine Zähne sind echt.
Wie viel Lügen?
Eins stimmt nicht.
Ich glaube, dein Penis ist 18 cm lang.
Yes.
Ob dein Körper makellos ist oder nicht, darüber kann man sich ja streiten. Ich finde ihn relativ makellos.
Aber sind alle ihre Zähne echt? Ich glaube nicht.
In dem Alter ist es sehr unwahrscheinlich. Da gab es bestimmt mal einen Unfall. Und du
hattest doch auch mal was mit diesem Zahntechnikstudenten, der mit mir befreundet war, den ich dann absolviert habe. Und hat der nicht irgendwas über eine Brücke gesagt?
Ich hatte was mit einem Zahntechniker.
Den Namen sage ich dir später. Der war kein Zahntechnikerstudent, aber der hat irgendwie als Zahntechniker gearbeitet oder so.
Ehrlich?
Also das Erste nehme ich hin, als Wahrheit, dass der Schwanz 18 cm lang ist.
Ist das besonders lang?
Nö,
oder?
Aber ist so ein L. Ist ein L. Nicht ganz durchschnittlich. Ist ein
okay.
L. Ja gut, makellos ist halt auch. Ich sage B ist eine Lüge. Nein, deine Zähne sind falsch. C ist eine Lüge.
Ja, nicht alle, aber ein paar Zeile, sind falsch. Ja. Klar.
Aber makellos sind wir trotzdem.
Ich finde ja. Ich bin absolut gerade mit mir im Reinen, was meinen makellosen Körper angeht.
Geil.
So, ich habe mir ein Tierthema überlegt für meine Geschichten.
Tee?
Tierthema für meine Geschichten. Ich habe mit 4 ein Glas mit Kaulquappen getrunken. ich habe mich mit 5 mal mit einer Ente um das Brot geprügelt, was ich eigentlich an sie verfüttern sollte. Und ich bin mal von einer Giraffe gebissen worden.
Ich sage, C ist eine Lüge.
Ja, ich glaube auch, weil wann warst du schon mal in Afrika?
So.
Ach so, ne.
Sehr aber gut. A und B klang für mich sehr plausibel.
Ja.
A stimmt nicht.
Nein.
Ich traue dir das voll zu. Als Wette oder so. Aber es ist dir toll eingefallen. Also ja. Ich kann mir auch vorstellen, man denkt, das ist Bubble-Tee und runter damit. Also.
Aber das haben wir alle gemacht, ne? Dass wir so Kaulquappen großgezogen haben.
Ja.
Dass man so, wenn man auf dem Land lebt, macht man das.
Macht man.
Dann holt man so Froschleich aus dem Teich und dann das. Ja.
Mein Zwillingsbruder hat übrigens Frösche aufgeblasen, um an deine Geschichte anzuknüpfen.
Ja, das macht man auf dem Dorf auch.
Why do people
so.
Do that?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Weil es ein ganz ekliges Geräusch gibt, wenn sie platzen.
Ich sehe noch den Bauern mit Sack Katzenbabys, wo er mit der Platzschaufel raufhaut.
Also na, guck mal, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, also in Woltersdorf, war ja die einzige Schlangenfarm der DDR.
Oh.
Und alle Katzen, alle tagealten Katzenbabys wurden immer zu Herrn Gettel und seiner Frau gebracht, der sie dann an seine Schlangen verfüttert hat.
Ja. Das ist das harte Leben auf dem Dorf, das stimmt.
Ja.
Tut einem leid, aber besser als dass so die Tierheime so voll sind wie im Moment leider.
So.
Im Moment Tatjana kommen die ganzen Corona-Hunde übrigens in Pubertät und Katzen. Alle werden abgegeben.
Katzen
auch,
gelesen,
aber Hunde auch.
Das Berliner Tierheim übervoll ist mit Katzen. Ja. Also wenn ihr Katzen oder überhaupt Tiere wollt, adopt, don't shop.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Adoptiert Kinder, Katzen, Tiere, auch Ältere, die zu Hause brauchen und Hunde und nicht irgendwie irgendwelche gezüchteten Viecher
und bitte
aus der Kleinanzeigen.
Und schon gar nicht diese, und schon bitte gar nicht diese Rassehunde, die alle Atembeschwerden haben. Also Möpse sind nicht süß, sondern atemtechnisch beeinträchtigt.
Ja, das stimmt, aber gestern habe ich einen gesehen, der ist eine Mischung gewesen zwischen Mops und Beagle und der war richtig süß.
Na, die züchten ja wieder weg von dem,
gute,
von dem fiesen Mops
gute
zu einem,
Nase.
Mit einer längeren Schnauze, der auch atmen kann und so. Aber ja, ich war mit Nikola in Hamburg, da in diesem 40 Grad heißen Zug und der Mops, der ist
unglaublich.
Also der, dass der nicht sofort krepiert, das war ein Wunder.
Ja,
wirklich
ist
schlimm.
Schrecklich, ja. Okay.
So.
Tatjana, kannst du mal eine Überleitung zum Thema machen?
Heimischen Tierwelt, ja.
Mein Penis ist 18 Zentimeter lang.
Ja.
Wir reden jetzt über Binge.
Über Endlosigkeit.
Über Endlosigkeit.
Dinge, die länger sind als mein Penis.
Endlose Welten. Also,
über Endlosigkeit
ihr kennt
rede
doch
ich wirklich.
Hoffentlich das schöne Gefühl, wenn man, das gibt's ja eigentlich erst seit dem Streamen, dass man also eine Serie hingeknallt kriegt auf Netflix oder auf welchem Ding auch immer und jetzt die Chance hat, 12 Folgen a 1,5 Stunden hintereinander wegsehen zu können. Das gab's ja früher nicht. Früher musste man ja immer bis mittwochs 21 Uhr warten, um dann wieder mal eine Dreiviertelstunde Geschenk zu kriegen. Nein, heutzutage kann man sich da so reinschmeißen und manchmal ist es ja so, dass man das macht und dann am Ende enttäuscht ist, dass es schon vorbei ist, nachdem man von Freitag bis Dienstag im Prinzip nonstop auf der Couch saß und durchgeguckt hat.
Von Freitag bis Dienstag, von Freitag bis
Freitag.
Samstag.
Also auf jeden Fall lang.
Ja.
Und das ist ein sehr schönes, befriedigendes Gefühl, wenn man da sich genau in dieser Serie zu Hause fühlt. Und jetzt haben wir heute überlegt, wir stellen euch jeweils eine Serie vor, wo uns das so gegangen ist. Das
und
schön war,
wahrscheinlich viele weitere.
Die in einem Stück geguckt zu haben.
Ja. Tatjana Berlin kommt offensichtlich aus der Zeit vor DVD-Boxen.
Ja,
auf jeden
Fall. Wo das
Bingen erst mit dem Streaming ging.
Ja, wer redet denn
DVD-Boxen?
Wer redet denn von DVD-Boxen? Ich hatte alle Staffeln Akte X noch auf VHS.
Auf deinem Rechenschieber.
Ja, VHS.
Auf VHS.
Aber
das war ein ganz. Das waren zwei Regalbretter in meiner ersten Wohnung. Also,
wow. Nee, ich habe nie Binge-Watching vor Streaming-Diensten gemacht.
Echt? Ah, ich habe das immer schon gesehen.
Weiß nicht warum.
Aber was war denn die erste Serie, die ihr mehrfach gesehen habt, wo ihr dann mitsprechen konntet?
Golden Girls und die Nanny.
Also auf jeden Fall Golden Girls bei mir auch. Will and Grace, dann irgendwann Friends. Das war das erste. Also ich hatte auch die DVDs von den Golden Girls auf jeden Fall und von Will and Grace. Aber Friends war das erste, wo ich mir die ganze Box gekauft habe. Das ganze Jubiläumsding, alle 10 Staffeln in so einem Buch.
Wow.
Habe ich immer noch. Auch die ersten DVDs, die ich hatte, die doppelt bespielt waren. Also die du umdrehen konntest, tatsächlich wie eine LP. Ja, auf jeden Fall, die.
Also
aber ich meine, das habe ich jetzt auch gemerkt in der Vorbereitung wieder auf andere Sachen. Als Kinder, wir haben halt auch immer die gleichen Sachen wieder geguckt, ne, und die gleichen Hörspiele und so. Also das sind ja auch Sachen, die kann ich heute noch mitsprechen.
Ja, Pippi Langstrumpf.
Taran und der Zauberkessel, Pippi Langstrumpf,
ja.
Kann ich heute noch mitsprechen.
Ich kann meine Kinderplatten auch alle noch mitsprechen. Räuber Hotzenplotz und das Katzenhaus. Und wobei das Katzenhaus ist
das
nach
kleine Gespenst.
Aber das Katzenhaus ist nach wie vor brutal und unheimlich, weil die Katzen zum Schluss ja alle verbrennen. Und ich denke dann mal, ja, was macht man denn mit einem Dreijährigen? Man legt ihm halt eine Stunde auf, wo am Schluss irgendwie 50 Katzen verbrennen, ist doch okay.
Ja, aber momentan sind wir ja gerade in so einer gesellschaftlichen Stimmung, wo gesagt wird, dass die Grimms Märchen nicht mehr kindgerecht sind, weil zu brutal und zu ausschließend.
Weil sie antifeministisch
sind. Und antifeministisch auch. Und das finde ich Bullshit. Also wirklich, also da darf man wirklich nicht die Kinder so vor Sachen schützen, die dann doch erklärbar sind.
Ich finde,
im
man
Contest.
Muss das einordnen.
Genau,
als Eltern.
Man muss als Eltern darüber reden. Und dann ist es doch eine ein Weg zum bewusster werdenden Kind, indem man darüber redet und das auch zulässt.
Ja, ich finde auch das diesen Grausamkeitsaspekt finde ich so schwierig, wenn man das immer von Kindern fernhält. Das ist, beschützt zwar das Kind erstmal, aber irgendwann kommt ja der Schock darüber, wie die Welt eigentlich ist, wie die Menschheit eigentlich ist.
Ja, ich glaube
und so. Und das ist dann traumatisierend.
Sehr,
ich erinnere mich, wir hatten eine Nichte, irgendwie so eine Entfernte, die hat mit 12 bei uns das Dschungelbuch geschaut, als die mit 12 bei uns geschlafen hat, das Dschungelbuch.
Ja.
ne, den Walt Disney Zeichentrickfilm,
ja, ja.
Und konnte nicht schlafen, weil sie panische Angst hatte vor diesen Geiern und hat die ganze Nacht geweint, weil die halt zu Hause nie irgendwas gucken durfte, was irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen scary war.
Das ist zu gut
und dann
gemeint.
Bist du mit 12 das Dschungelbuch, ist dann Horror für dich. Ne? Das ist dann auch falsch.
Ja, ist auch falsch.
Also so ein bisschen ins warme Wasser muss man
schon. Siehst du, mein Großvater hat mich mit 5, als wir in Greifswald im Kino waren,
links
an meinen
und rechts.
An meinen Sitz gebunden.
Was?
Weil er halt mit mir und meinen 2 kleinen Brüdern da war und ich bei Simbad 7 Abenteuer oder wie auch immer dieser Film hieß. Jedenfalls gibt es eine Szene, wo sich eine Galionsfigur von einem Schiff zum Leben erwacht und anfängt auf diesem Schiff rumzuwüten mit 7 Armen und 7 Schwertern. Und ich war halt 5 und sehr fantasiebegabt und fing an zu schreien und zu toben. Mein Großvater entfernte mich aber nicht aus diesem Kino, sondern band meine Arme an diesen Sitz und sagte, ich sollte jetzt still sein.
Hast du denn Verbände im Kino dabei?
Ich glaube Schnürsenkel oder irgendwie sowas. Oder vielleicht waren es auch die Kordeln meiner Handschuhe, die ja immer. Es gab ja diese Handschuhe, die man an den festgemacht waren mit Bändern und ich glaube, die hat er benutzt. Aber
immerhin bist du in Kommunikation mit deinem Großvater getreten. Als ich mal mit 12 1981 mit meinem Vater im Urlaub ins Kino ging.
Cruising.
Ja. Haben wir Cruising geguckt und saßen wirklich sprachlos nebeneinander und ich mit diesem komischen Gefühl im Bauch, irgendwas ist geil, und mein Vater mit diesem Gefühl im Bauch, irgendwas läuft gerade falsch hier in diesem Film. kein Police-Thriller.
Meine Mutter hat mich mitgenommen in die unendliche Geschichte. Wie alt war ich da? 6?
Wahrscheinlich.
Und ich habe als diese Sumpfszene, als Atrio, Artax hieß das Pferd, als Artax im Moor versinkt, ich habe Rotz und Wasser geholt, das ganze Kino zusammengeschrien und haben die mich da rausgezogen. Und haben, ne, weil ich ja auch die anderen Leute da belästigt habe, mich da rausgezogen und haben mich oben ins Kino 3 gesetzt und da lief irgendein Dialhafreuden-Scheiß. Dann habe ich noch lauter geschrien. Da wurde ich nach Hause geschickt.
Ja. Toll. Okay, na, inzwischen können wir ja Pilze essen und trotzdem schreien zu Hause und es hört keiner und alles ist schön. Und beim Binge-Watching können wir machen, was wir wollen, weil das ist eigentlich schöner, alleine zu gucken als in der Gesellschaft, finde ich.
Ja.
Also ich kann mich da sehr gut alleine mit beschäftigen.
Man kann halt auch ungenierter weinen und so. Ne?
Ja,
das passiert ja dann auch mal, dass man so melodramatisch irgendwo mitschluchzt. Und das will man ja vor anderen Leuten dann doch auch nicht tun.
Ehrlich gesagt, man kann auch so viele Folgen gucken, wie man will und muss nicht auf irgendjemanden warten oder sich mit
Rücksicht
irgendjemandem
nehmen.
Einigen.
Ja,
oder ein gesundes Zuschauerverhalten faken, wenn man alles auf einmal gucken will.
Ich wollte gerade sagen, was meinen Sie denn damit? Das ist total ungesund, 10 Stunden hintereinander zu gucken, ist doch Quatsch, dann ist man doch fertig.
Okay, dann lass uns mal starten.
Yes.
Wer möchte denn sofort anfangen?
Ich würde vorschlagen, du fängst an.
Ja,
ja.
Kann ich gerne. Meins ist nicht lange her und es war auch ein bisschen kurz, muss ich sagen. Und zwar geht es um die hoffentlich erste und nicht letzte Staffel von Uncoupled. Uncoupled ist auf Netflix eine neue Serie von von verschiedenen bekannten Produzenten, die auch schon Sex and the City gemacht haben und Emily in Paris und Beverly Hills und so. Da weiß man schon, schöne Bilder sind garantiert. Die Hauptrolle spielt Neil Patrick Harris, den kennt ihr vielleicht aus How I Met Your Mother und aus It's a Sin. Der ist ja seit 2006 geoutet schwul und ist so eine Allzweckwaffe sozusagen.
Ja,
der kann
so
ja
Vorzeige,
alles, der Spieler. Kann, ja, so ein hübscher, Ende, Mitte 40, kann alles singen, spielen, Broadway-Erfahrung.
Hat die hätte ich gemacht am Broadway.
Moderiert ohne Ende irgendwelche Tonys und Emmys und so. Ja, der ist wirklich, wenn er nicht schwul wäre, wäre er der ideale Schwiegersohn und so ist er der ideale beste Freund, so nach dem Motto. Und spielt also in Uncoupled ein End-40er, der
Mid-50er.
End-40er. Der
nicht schon wieder
seinen
schlagen.
Älteren Freund, der 50 wird, eine Geburtstagsparty zum 50. ausrichtet, die sind seit 17 Jahren zusammen und alles ist wunderbar in New York in der heutigen Zeit. Und der Freund sagt, bevor nun die Türen aufgehen zu der Überraschungsparty, übrigens, ich verlasse dich. So, das ist die Ausgangssituation dieser Serie. Das heißt, wir befinden uns also im New York von heute, in der gleichen Szene wie bei Sex in the City oder Emily in Paris oder Beverly Hills. Es sind also alles gut verdienende Yuppies, hätte man früher gesagt. Also alles erfolgreiche Menschen, hauptsächlich weiß, die ein Luxusleben führen. Aus den Augen von uns, die wir vielleicht nicht so viel verdienen. Er ist ein Immobilienmakler zum Beispiel, kriegt immer Provision für diese riesen Apartments, die er da vertickt und so weiter. Also denen geht's relativ gut. Aber das sind halt höchstwahrscheinlich die, das ist die die Realität dieser Serienerfinder, weil das weitere Personal in dieser Serie ist auch relativ nach dem groben Baukasten gestanzt. Also da gibt es dann natürlich den promisken besten Freund, dann gibt es den sexlosen, etwas unattraktiveren besten Freund, dann gibt es die, die beste Freundin des Schwulen. So, das sind alles so Charaktere aus dem Baukasten. Und die werden in ihrer ganzen stereotypen Schönheit also da in diese Konflikte gestürzt, die sich aus dieser Trennung ergeben. Und das sind auch Konflikte, die nicht jeder hat, aber wo sich jeder wiederfinden kann. Also was weiß ich, nun ist er getrennt nach 17 Jahren und lernt erstmal Grindr kennen. So, ne? Das ist immer für so einen Lacher gut in dem Sinne. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass er 17 Jahre monogam treu war und Grindr völlig an ihm vorbeigegangen ist, aber das ist in solchen Märchenserien in dem Fall vollkommen wurscht. Es ist immer für einen Lacher gut, dass der Grindr kommt, dann muss er einen Dickpick machen. Alleine das Dickpick zu machen ist ja schon 20 Minuten, ist ja schon wieder Sendezeit voll, aber es sind alles Sachen, wo ich lache, weil ich denke, ja, hast du auch alles so gemacht, finde ich alles wieder. Und die Probleme eines in der Szene unsichtbar werdenden, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast, die kenne ich ja auch. Also insofern habe ich mich da auch wieder erkannt, dass der dann eben auch überhaupt keinen Bock hat auf dieses Dating in der Disco, weil die Jungs entweder Drogen nehmen oder irgendein Betäubungsmittel in den Arsch spritzen, weil der Schwanz so groß ist und all diese komischen Sachen, die will der alles gar nicht. Der will einen monogamen Freund finden oder am besten seinen alten wieder zurückkriegen, und zwischendurch passieren eben tausend mögliche Komplikationen und in jeder Folge gibt es eine neue kleine Konfliktlinie. Schön ist, dass da die von mir sehr geschätzte, oh Gott, wie heißt
Marsha
sie?
Marsha Gay Harden.
Ja, genau, die spielt mit als böse Kundin, die spielt also sozusagen sein heterosexuelles Pendant, eine ältere Dame, die von ihrem Mann verlassen wird und jetzt genau dieselben Probleme, die er im Schwulen hat, in der Hetero-Szene hat, dass sie als Frau aber noch ein bisschen mehr darunter leidet als er als Mann. Das wird auch so ein bisschen diskutiert und die bringt da so ein bisschen Pfeffer rein, weil das so eine böse Alexis ist. Ja, und war die Serie im Prinzip schon durchgeguckt. Das sind kurze Folgen und ja, ich habe mich sehr amüsiert. Ich habe keine großen Erwartungen auf komplexe Charaktere gehabt, dann hätte ich The Good Life geguckt. Aber wenn man weiß, das sind so diese vier Stereotypen wie bei Sex in the City, bloß jetzt eben als alternde Schwule, dann ist es wunderbar, das sich anzugucken. Das war meine Meinung.
Ja, I hated it. Also, habe selten was gesehen, wo ich mich so, ich habe das auch vollständig gesehen, weil es, wie gesagt, sind, glaube ich, 4,5 Stunden, die man damit zubringt oder so. Ich habe selten was gesehen, worüber ich mich so geärgert habe in letzter Zeit. weil ich habe gedacht irgendwie so, okay, wir haben also 3 bis 5 wirklich hochklassige Schauspieler, die was können und die irgendwie ein Breitband an Emotionen darstellen könnten. Und die stecken wir also in eine Geschichte, die im Wesentlichen in Manhattan unter reichen Leuten spielt. Wir wir schildern einen schwulen Mann, der nichts lernt, im Wesen, also über sein Leben und über die super privilegierte Situation, in der er sich befindet. Sondern der das alles mit großer Selbstverständlichkeit hinnimmt. Ich dachte die ganze Zeit, warum dreht man in 2022 eine Serie, die eigentlich 1992 spielt? zumindest nach dem, was man an öffentlicher Homosexualität so schildern kann, sie entblöden sich ja wirklich zu nichts. Da wird irgendwie reiche, weiße, schwule Männer schreien sich Markennamen hinterher, um zu schildern, wie ihr Leben eigentlich verläuft. Die Figur, die der mehr oder weniger schlaue, aber auch ein bisschen unsensible, dafür aber fette Kunsthändler ist, darf dann am Schluss Brustkrebs kriegen, damit er für seinen Körper, den er natürlich nicht im Fitnessstudio spielt, stehlt, auch noch anständig bestraft wird. Jemanden so talentierten wie Marsha Gay Harden zu nehmen und ihr in 4,5 Stunden nichts, im Sinne von nichts zu tun zu geben, fand ich dann doch so ein bisschen bitter. Ich habe nicht verstanden, warum das produziert worden ist. Ich habe auch nicht verstanden, warum jemand, der aussieht wie Neil Patrick Harris, in jeder Szene von zwei durchschnittlich attraktiveren Menschen als ihm ständig gesagt werden muss, wie niedlich und attraktiv er ist. Ich dachte die ganze Zeit, really? Habe daran... Also ich habe daraus weder irgendwie Genuss gezogen, noch daraus irgendwas gelernt, wie man das besser machen konnte. Ich habe aber auch aus meiner Umgebung gehört, dass das vielen Leuten anders ging. Sei es drum.
Du Armer.
Also das Einzige.
Fandest du in Sex and the City auch doof?
Sex and the City ist ein 90er-Jahre-Phänomen und das haben wir in den 90er-Jahren halt so gemacht. Ich fand Ally McBeal schon in den 90er-Jahren die intelligentere Serie und die, wo sie sich, die Autoren sich mehr getraut haben.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt mit The Good Life, habe ich jetzt genommen. Ich
hätte
auch
Ally McBeal,
ja genau, Good Fight. Ich hätte auch Ally McBeal sagen können, kannst du nicht vergleichen. Das eine ist Denver-Clan-Niveau, das andere ist komplexe Serienentwicklung.
Ich finde es halt spannend, dass es Michael Patrick King immer wieder schafft, Hauptrollen zu kreieren, die so wahnsinnig um sich selber kreisen, so irrsinnig unsympathisch sind. Ich hatte dasselbe mit Carrie damals, mit Carrie Bradshaw. Ich habe nicht verstanden, warum die alle toll fanden. Ich habe nicht verstanden, warum alle eine Carrie sein wollten, außer dass sie halt Geld hatte und Schuhe und Fashion. Aber sonst fand ich die wahnsinnig anstrengend in ihrer Egozentrik und in ihrem, warum passiert mir das? Nur weil ich alle schlecht behandle und nur von mir reden will. Ich verstehe es nicht.
Aber so sind wir doch auch.
Naja, also so
bin ich nicht. Ich habe diesen Marsha Gay Harden angeguckt und Charakter angeguckt.
Diesen Marsha Gay Harden habe ich
gar nicht geschaut. Diesen Marsha Gay Harden Charakter angeguckt in der Serie und leise vor mich hingedacht. Ah, das ist also mit Carrie passiert. Mr. Big hat sie nach 20 Jahren für eine deutlich jüngere Frau verlassen und jetzt sitzt sie reich und relativ pummelig in ihrem Apartment und quält ihren Immobilienmakler. Ich verstehe. Ich weiß halt, also ich hoffe, es war die letzte Staffel.
Wird's nicht sein.
Weil
Emily in Paris ist auch ein super Erfolg.
Ja, und Emily in Paris ist genauso stulle und Freunde von mir, die.
Aber Michael Patrick King hat doch auch zum Beispiel The Comeback gemacht. Also der kann doch auch gutes Fernsehen machen. Der kann ja gute Charaktere.
Ja, wenn er es nicht. So. The Comeback ist ja ein Brainchild von Lisa Kudrow und ihrem besten Freund.
Ja.
Die das erfunden und geschrieben haben und nur weil man Geld für irgendwas ausgibt, heißt ja nicht, dass man da auch als Produzent irgendwie sinnstiftend eingegriffen hätte.
Nein, aber Leute, es geht doch um Popcorn-Kino. Das Pendant zu Popcorn-Kino im Streaming ist doch, dass man unterhalten wird, ohne groß nachzudenken.
Ja.
Dafür ist es sinnbildlich.
Ja.
Es ist perfekt im Prinzip. Es sind wirklich, ich sag doch, es sind keine Charaktere, sondern Stereotypen. Und wenn man sich darauf einlässt, dass das eben relativ holzschnittartig einfach da rüberkommt und dass da keine große Charakterentwicklung kommt, dann ist es doch amüsant. Also aber man kann sich doch einfach
Serie, amüsieren. Warum schreibe ich eine Serie, wenn man keine Charakter... Also, wenn ich denn eine Serie schreibe, in der sich Charaktere nicht entwickeln, kann man ja machen, aber das ist dann halt derbe Comedy. Und selbst bei sowas wie The Golden Girls finden in 7 Staffeln irgendwelche Charakterentwicklungen mit diesen Mädels statt.
Ja, nun warte mal ab, was die 7. Staffel bringt, wenn wir uns in 3 Jahren wieder treffen.
Nein, und ich denke die ganze Zeit, wie gesagt, das, worüber ich mich am meisten geärgert habe, ist, dass sie diese ganzen talentierten Schauspieler so vergeuden. Weil ich denke, wirklich, möchte Neil Patrick Harris jetzt 4 Monate damit zubringen, diesen Stullenkram zu drehen, wenn er in der Zeit auch 2 interessante Projekte machen könnte? Möchte Marsha Gay Harden, die immerhin Oscar-Preisträgerin ist und eine wirklich grandiose Schauspielerin, ist es wirklich das, was sie tun möchte? Kann man der keine anderen Serienrollen geben?
Aber dann überleg doch mal, ja, sie haben doch sich entschieden, das zu machen.
Geld.
Ja, und ja, dann und irgendwie, ich weiß, Barbie hat es nicht gesehen, aber man kann noch nicht...
Uncoupled habe ich gesehen.
Nee, ja, 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 Uncoupled hast, aber das ist nicht das, worüber ich gerade rede. Ach so, man kann noch nicht in einer Zeit, in der man so interessantes und relativ aufregendes Fernsehen machen kann, wie die neue Queer as Folk-Fassung, so einen altmodischen Kram dahinstellen, das ist einfach langweilig.
Es findet ja Abnehmer.
Es findet absolut Abnehmer. Und ich bin ja nun jemand, der beides sehr liebt. Die Serie mit Tiefgang und Komplexität und das einfachere Abbilden einer Oberfläche. Ich finde, beides total kann nebeneinander stehen und ist beides total erlaubt. Und
sie waren, also Uncoupled war bei Netflix auch in den Top 10 in Deutschland, was ja
was
auch
heißt
für queere Serien, das heißt, es ja, ist oft angeschaut worden, was für queere Serien geguckt, sonst nicht passiert. Also es ja, ist schon, da ist schon was passiert,
je
was sonst
einfacher
nicht passiert.
Je einfacher du es machst, desto mehr Zuschauer kommen. Also das ist ja nun mal so. Das
also dagegen die war diese RuPaul-Serie über diese Drag Queen in diesem
AJ Bus. And the Queen, auch AJ, Michael Patrick King.
AJ and the Queen war ein intellektueller Hochgenuss verglichen mit Uncoupled.
Für RuPaul war es vor allen Dingen eine schauspielerische Leistung, die er bisher noch nie so gut gebracht hat ja, wie da. Der kann ja gar nichts
eigentlich. Emotionen von A bis B gezeigt.
Von A bis B. Und das ist für ihn viel.
Ja.
Für sie. Ja, ja. Schön. Naja, gut. Also wie gesagt, Popcorn-Kino, guckt euch an, lasst euch berieseln. Berieseln ist besser. Ihr lernt nichts draus, aber berieseln ist so. Und manchmal schmunzelt man. Bei mir gingen viele Sachen, habe ich gedacht, guck, auch ein reicher Immobilienmakler ist nicht gefeit gegen dasselbe Problem, was du in dieser Situation genauso hattest.
Alter.
Altern und betäubte Arschlöcher.
Und mit bisexuellen italienischen Architekten in Hotels bumsen.
Ach, das war schon schön. Ein bisschen Sex zeigen sie ja schon.
Ja.
Naja.
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 So, jetzt bin ich aber gespannt.
Babitschka?
Soll ich?
Tiefgründigen, komplexen Serien, die it jetzt is, kommen.
It is. Mhm. Warte mal, ich muss mich hier mal um. So, aua. Also, ich rede heute von Station 11. Und ich wäre auf Station 11, glaube ich, gar nicht aufmerksam geworden, wäre es nicht Joko gewesen. Ich war bei Joko und wir gucken immer gerne auch mal irgendwas. Und der hat immer alles schon geschaut. So, und ne? Immer alles. Ja. Und dann sagt er irgendwie, ach, hast du Station 11 geschaut? Und ich so, kenn ich nicht. Und wollte eigentlich, hatte keinen Bock. Und dann hat er die erste Folge angemacht. Und jede Folge geht so eine Stunde. Ne? Also es ist auch lang, es sind 10 Folgen. It's a lot. Und ich habe die ersten 20 Minuten war ich am Handy, weil ich dachte, boah, ist das langsam erzählt? Und was soll das denn alles? Und habe ich keine Zeit für. Und dann war ich drin. Und dann habe ich glaube, wir haben 4 oder 5 Folgen am Stück bei ihm geschaut. Wir sind auf dem Bett. Ne? 4 oder 5 Stunden so, und habe ich nach Hause und habe den Rest geschaut am nächsten Tag oder noch in der Nacht.
Ein gutes Zeichen.
Ja, ist wirklich toll. Ich mach mal kurz die Stats. Also Station 11 basiert auf einem Buch von 2014 von einer Autorin namens Emily St. John Mandel. Die, ich glaube, New York Times hat es damals spaßeshalber Dystopia the Musical getauft, das Buch.
Aber ist gleichzeitig gelobt.
Ja, ja. Also wurde sehr, sehr gelobt. HBO Max hat es dann aufgegriffen und daraus eine Serie gemacht, eben einen Zehnteiler. Eine postapokalyptische, dystopische, fiktive Drama-Miniserie, sagt Wikipedia. Patrick Somerville heißt der Typ, der das Ganze vom Buch zum Film transportiert hat. Und die Dreharbeiten, es geht um, unter anderem geht es um ein Virus, das die komplette Menschheit mehr oder weniger auslöscht. Und ne, man denkt sich, zu der heutigen Zeit will ich noch irgendwas über Viren und Masken und Quarantäne gucken? Nein. Aber sie haben das irgendwie hinbekommen, dass man das trotzdem schauen möchte. Und die Dreharbeiten fingen tatsächlich vor Beginn der Pandemie an und wurden dann, ich glaube, nach 3 Monaten oder so mussten sie dann aufgrund der Pandemie dann umziehen. Sie waren erst in Chicago, sind dann nach Kanada, haben da weiter gedreht, weil es anders nicht ging. Ich habe schon gesagt, es ist langsam erzählt. Es hält sich, was ich sehr erfrischend finde. Es hält sich von so Mad Max-Klischees fern, wie so ne, nach der Apokalypse, wie jetzt die Welt aussieht, alles ist verdörrt und man schießt sich gegenseitig mit irgendwelchen selbstgebastelten Kanonen die Kugeln in den Arsch, so ist es nicht. Also es gibt natürlich auch so Überlebenskriminelle, die dann irgendwie, ne, die dich überfallen und die versuchen, das Essen abzujagen oder so. Aber größtenteils ist es das nicht und es kommen auch keine Zombies vor, was ich ganz, ganz schön fand.
Weil es keine gibt in dieser Welt,
passiert,
weil es
die genau, Realität sein soll. Aber man wartet so drauf. Ne? Das ist ja so ein bisschen Walking Dead am Anfang, man denkt so, okay, alles klar. Wann stehen die wieder auf? So, wann fangen die? Nein, they don't. Ja, ist für 7 Emmys nominiert, was einfach echt wahnsinnig gut ist. So. Es gibt ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Erzählstränge und man hüpft die ganze Zeit auch in der Zeit hin und her, deswegen ist es ein bisschen konfus, wenn ich das jetzt versuche für euch aufzuschlüsseln, aber ich gebe mir Mühe, das ja so zu tun, dass man es versteht. Miranda ist ein Artikel gespielt von der großartigen Danielle Deadweiler, die ihr vielleicht aus Watchmen kennt, aus der Serie. Die kreiert ein Comicbuch namens Station 11. Das zeichnet sie selber und das macht sie, um, das ist ihr, glaube ich, selber gar nicht so klar, das Trauma zu verarbeiten, das sie mit sich trägt, weil sie ihre ganzen Familien nach dem Hurricane Hugo, also während der Hurricane Hugo da war, auf der Insel, auf der sie groß geworden ist, hat sie quasi ihre ganze Familie sterben sehen. Und setzt sich dann über mehrere Jahre, also sie macht das ganz für sich, ganz privat, ganz alleine, zeichnet sie eben an diesem Comicbook und nimmt auch immer wieder Zitate aus ihren Beziehungen und so baut sie damit ein. Das ist später nochmal wichtig, aber hey. Genau, die hat dieses Comicbuch kreiert und die war zwischenzeitlich zusammen mit einem sehr hübschen Schauspieler, mit Arthur, der in seiner Mittelmäßigkeit, also eigentlich ist er als Figur fast unbedeutend, aber er connectet fast alle Leute und auch fast alle Erzählstränge, die da noch vorkommen, die sind über ihn miteinander verbunden und connected. Das wird, fassen wir dann, also richtig kapieren wir es erst in der letzten Folge oder in den letzten Folgen. Ja, und der ist, wie halt Schauspieler oft auch sind, sehr mit sich selbst beschäftigt, so, ist, ne, hat ein großes Charisma, kann Leute schnell für sich einnehmen, kann sich schnell in seinen Bann ziehen, aber versagt dann menschlich auch relativ schnell, sowohl als Ehemann, als auch als Freund, als auch als Vater. Also er ist gut, Leute zu begeistern, aber dann, wenn es um Bleiben geht, um sich kümmern, um tatsächliches Interesse und Empathie zeigen, ist nicht so seins. Der war zuerst mit Miranda verheiratet, heiratet dann später eine Schauspielkollegin namens Elizabeth und hat mit ihr auch einen Sohn namens Tyler. Und sein schwuler bester Freund ist ein Schauspielkollege namens Clark. Und Miranda, die hat dann irgendwann, hat sie dieses Comicbuch vollendet, hat ihr Trauma quasi und auch ihre Ehe mit diesem Typen irgendwie verarbeitet, vollendet das Comicbuch und reist nach Chicago, um ihm, der da gerade versucht, King Lear, also Shakespeare, auf die Bühne zu bringen als Schauspieler, weil er ernst genommen werden möchte, dem übergibt sie dann dieses Comicbuch. So als, ne, ich bin übrigens fertig, ja, ist das. Und dann rekindeln sie so ein bisschen die Love Affair. Also sie bleibt nicht da, aber er lädt sie ein und sie sagt, ja, ich komme zurück, ich habe noch einen Job irgendwo in Malaysia und danach komme ich dann wieder. Arthur versucht, wie gesagt, aus dem Action-Genre rauszukommen. Der will ernst genommen werden als Schauspieler und versucht sich da eben als King Lear, stirbt aber bei der Premiere an einem Herzinfarkt auf der Bühne. Also auch schön inszeniert. Es rieselt so Kunstschnee und er liegt da in seinem grauen Gewand und krepelt vor sich hin.
Schöner Satz. Could somebody turn off the fucking snow?
Und in dieser Inszenierung gibt es auch ein kleines Mädchen, die da als Darstellerin mitspielt, Kirsten. Und in der Vorführung sitzt ein junger amerikanischer Mann indischer Herkunft, der eigentlich gerne Mediziner geworden wäre, aber er ist so ein bisschen the throwaway child in seiner, also er hat einen Bruder und eine Schwester und die sind beide so Überflieger und er ist halt nichts geworden, ne? Er schuldet beiden Geld und hat irgendwie nichts geschafft, wäre gerne Mediziner geworden, schafft aber nicht, aber der sieht das vom Publikum aus, der sieht, der Typ da oben hat gerade einen Herzinfarkt und hier muss geholfen werden, rennt auf die Bühne, kann dann aber nichts machen, weil er kein Mediziner ist, aber er steht dann da und dann sieht er dieses kleine Mädchen, das da verstört rumsteht, während dieser Mann da stirbt und niemand kümmert sich um das Kind, weil alle so in Aufregung sind und dann nimmt er sich hier an und packt sie in der Hand und sie sagt, ich muss nach Hause, ich kann meine Eltern nicht erreichen, weil die Pandemie wütet halt schon, die Leute sterben sehr, sehr schnell. Die Eltern sind auch schon tot.
Was aber noch keiner weiß, ne? Von der Pandemie weiß noch niemand irgendwas.
Und er nimmt sie dann an der Hand und dann steigen sie in die U-Bahn und er will sie nach Hause bringen. So. Und sie fahren dann los und auf der Zugfahrt quasi erfährt er, seine Schwester ruft ihn an aus der Notaufnahme aus dem Krankenhaus und sagt, hier ist irgendeine mutierte Grippe unterwegs, wir wissen nicht genau, was es ist. Fakt ist, die Leute sterben wahnsinnig schnell, es gibt quasi keine Inkubationszeit und es gibt keine Hoffnung. Also jeder, der anfängt zu husten, der hat's schon, der ist schon tot, das muss dir klar sein. Und du musst jetzt, egal wo du bist, wenn du im Zug bist, steig jetzt sofort aus. Dein Bruder hat am Michigan Lake in so einem riesenhohen, tollen Apartment, Luxusbuilding, hat der Bruder so eine riesengroße Wohnung. Geh zu dem, verschanzt dich da, verbarrikadiert euch und ihr müsst da jetzt die nächsten Monate oder so aushalten. Die Zivilisation ist vorbei. So, das ist Ende. Ups. Menschheit ist gestorben, Zivilisation ist gestorben, du musst dich da verbarrikadieren. Und dann schnappt er sich das kleine Mädchen und geht in den Supermarkt, kauft dafür 10.000 Dollar, 9.000 Dollar irgendwas, kauft er ein mit seiner Kreditkarte, hört noch so, ich hoffe, das funktioniert auch. Hui. Und ja, dann rollen sie da raus mit so 5 übervollen Einkaufswagen oder 6 und machen sich tatsächlich auf den Weg zu dem Bruder, der keinen Bock drauf hat, weil der ein verstörter Schreiber ist, der auch ein bisschen Heroin nimmt und ja, keinen Bock auf den Bruder hat.
Die Sippe da in der Wohnung.
Genau, und jetzt kommt der Bruder da, der Verkackte mit dem kleinen Kind und so, kein Bock. Aber ja, er lässt die rein und da verschanzen sie sich. Und dann macht die Story den ersten großen Sprung 20 Jahre nach vorne. Und wir sehen also, Kirsten, die das kleine Mädchen war, ist jetzt gehört einer Tingeltag, also die Menschheit ist vorbei, ne? Alles ist jetzt überwuchert von Grün.
98% der Menschheit sind tot.
So. Und alles ist überwuchert mit Grün und es gibt irgendwie kein nur noch begrenzt Strom, kein Internet mehr, nichts mehr. Und sie ist Teil einer die nennen sich The Traveling Symphony, also eine Theater-Tingeltangel-Gruppe, die in einem kleinen Radius, der so um die Great Lakes Area in Amerika geht, also nah an der kanadischen Grenze, 5 große Seen. Und da sind sie auf einer festgelegten Route namens The Wheel unterwegs und tingeln von Ort zu Ort und führen da immer ein neues Shakespeare-Stück auf. So. Geführt wird, sie ist der Star der Gruppe, sie ist jetzt, ne, Mitte 20 oder so, sieht rasend aus. Sehr charismatisch, bisexuell, das interessiert auch keinen. Keiner hat da irgendwie ein Problem mit, was ich auch schön finde. In der Serie generell, man hat das ja oft, dass so, wenn queere Charaktere eingeführt werden in so neueren Sachen, dass Regisseur oder Drehbuch oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sich noch so das Okay holt bei den anderen Leuten, ne? Dass so eine Szene geschrieben wird.
Oder beim Publikum.
Genau, dass so eine Szene geschrieben wird, wo man dann eben, wo die Homosexualität thematisiert wird und man quasi die Absolution bekommt, nee, es ist für uns in Ordnung. Das wird nicht gemacht und das finde ich schon geil. Also die darf einfach so sein. Mhm. Sie redet über die
Ist auch nicht die einzige queere
Figur. Nö. Da komme ich noch zu. Die darf das einfach sein, das wird nicht thematisiert, das wird keiner hat da eine Augenbraue oder irgendwas, das ist einfach Teil des ganzen Punkt. Die Anführerin der Traveling Symphony ist eine Frau namens Sarah, die für mich, also neben Miranda eigentlich die stärksten Schauspieler sind in dieser Serie, die ist Wahnsinn. Die hat Tank Girl gespielt damals.
Laurie Petty,
so, wo du erstmal, ne, sagt mir nichts, dann habe ich sie
gegoogelt. Auch A League of Their Own.
Ah ja, ach jetzt, die neue?
Nee, die alte Fassung.
Ach.
Die war die Butch neben Madonna.
Ah, schau an. Ja, die spielt eine ehemals sehr berühmte, irrsinnig talentierte Pianistin, die also, ne, früher eingeladen worden ist, um überall auf der ganzen Welt zu spielen. Es gibt CDs von ihr und lalala. Und jetzt ist sie die leicht verschrobene, glatzköpfige.
Leicht?
Naja. Glatzköpfige Komponistin und Anführerin eben dieser Gruppe. Sie schreibt die Scores, sie schreibt immer die Vertonung quasi für die ganzen neuen Shakespeare-Sachen. Jedes Stück kriegt eine neue Symphonie auf den Leib geschneidert. Und die ist ganz toll. Die liebe ich sehr. Genau, und in dieser Gruppe ist sie unterwegs und parallel hat sich der schwule ehemalige Schauspielerfreund Clark auf einem, also ne, 20 Jahre zurück, auf einem Airport ist er gestrandet mit Elizabeth, der zweiten Frau von diesem Arthur und deren Sohn Tyler. Die sind durch Zufall am gleichen Airport gestrandet.
Weil sie eigentlich alle auf dem Weg zur Beerdigung
von Arthur waren. Genau. Er sollte den Leichnam dann überführen und den Nachlass verwalten und die anderen sollten.
So viele Details, wir werden alle irre.
Right, I know, it's a lot. Und stranden da mit ganz vielen anderen Menschen auf diesem Airport. Es gehen keine Flüge mehr raus. Draußen steht noch ein Privatjet voll mit Leuten, die aber schon infiziert sind. Die dürfen nicht rein. Und die sind da eigentlich gestrandet und man denkt erstmal so, okay, scheiße, Ende. Und dann realisieren sie aber, niemand in diesem Airport ist infiziert. Sie sind komplett isoliert. Es gibt nur eine Zufahrtsstraße, keiner kommt rein, keiner kommt raus. Und die beschließen da, ihre eigene kleine Enklave, Welt. Ihre eigene kleine Welt da aufzubauen. Und Sprung 20 Jahre nach vorne, Clark ist eben der Chef des Ganzen quasi, der Führer, hat einen Freund auch da. Und Elizabeth ist so seine rechte Hand. Und gemeinsam schmeißen die halt da den Laden. So. Und Tyler, ihr Sohn, der ja dabei ist, der eben auch da schon vor 20 Jahren verhaltensauffällig war, weil er eben diese schwer narzisstischen Eltern hatte, die sich irgendwie auch mit dem Kind bekriegt haben in der Scheidungszeit. Man sieht das immer so in Backflash, die ständig passieren, dass der auch da schon total emotional gestört war und irgendwie kaum reagiert hat und immer nur so mit seinem Kopfhörer auf dem Kopf da saß und das alles schlimm fand. Der war da auch schon verhaltensauffällig und als dann jemand vor ihm erschossen wird in diesem Airport, dem er helfen will, knickt er um. So, da schaltet irgendwas im Kopf um, der ist dann so traumatisiert, dass er abhaut, inszeniert seinen eigenen Tod und ist weg. So, die Mutter denkt, er ist tot, alle denken, er ist tot und mehr wissen wir nicht. Ohne jetzt noch mehr darauf zu häufen und noch mehr zu erzählen, es taucht dann ein Prophet auf, der nennt sich selber der Prophet und seine Anhänger nennen ihn Prophet, der hat eine Sekte gegründet mit lauter Kindern, die ihm folgen basierend auf diesem Comicbuch, was auch Kirsten besitzt dieses Comicbuch auch. Sie hat das irgendwo versteckt, aber sie besitzt es, ihr größter Schatz. Und das ist das verbindende Element in diesem ganzen Ding. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr vorgreifen und nicht zu sehr erzählen. Die Erzählstränge verknoten sich jetzt immer weiter. Teilweise lösen sie sich auf. Wir erkennen immer wieder auch in Rückblenden, warum Dinge so sind, wie sie sind, wie die Leute zusammengekommen sind und warum das so krass ist, dass die jetzt alle zusammen irgendwie diese Reise erleben. Was ich sehr geliebt habe daran ist, dass gerade auch im Vergleich zu unserer harten ersten Pandemiezeit, dass in dieser Post-Pandemie-Geschichte Kunst eben eine ganz wichtige Rolle spielt, auch der Erhalt der Kunst, die Wichtigkeit wird immer wieder klar. Und es gibt einen Satz, der bei der Traveling Symphony auch auf einen Wagen geschrieben ist. Überleben allein ist unzureichend, Survival is insufficient. Die haben also kapiert, es geht um andere Sachen. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Kunst, es geht darum, als Menschheit die Menschlichkeit sich zu erhalten und nicht nur irgendwie in diesen Thomas Hobbeschen, wir sind alle dem anderen ein Wolf, wir bekriegen uns alle gegenseitig und so, in diese Falle eben nicht zu tappen. So. Und also das hat mich sehr gerührt und was ich schön fand, also du hast natürlich auch den anderen Aspekt, ne? Alle suchen oder viele suchen trotzdem Führer, die suchen Zuflucht in Religionen, in wilden Theorien, warum sie hier sind, wie das Leben so gestrickt ist, lalala. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es ist ein hoffnungsvoller Blick auf die Menschheit und es ist ein großes Plädoyer für zweite Chancen. Also ganz viele Menschen, die vor der Pandemie ihr Leben verkackt hatten oder ihre Beziehung verkackt hatten, finden nach der Pandemie nochmal einen Weg daraus oder finden einen Weg, sich neu zu erfinden, aber auch die Beziehung nach der Pandemie teilweise haben dieses große Moment der zweiten Chance. Ich habe es wahnsinnig gern geguckt. Ich weiß, es ist für heutige Zuschauergewohnheiten, es ist unorthodox, weil es eben wirklich langsam erzählt ist. Man braucht wirklich, man muss sich konzentrieren, man muss dabei bleiben. Ihr habt selber gemerkt, ich habe jetzt lange drüber gesprochen und es ist noch nicht mal, ne? Das ist nur die Spitze des Eisbergs quasi. Man muss wachsam bleiben und zuhören. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist schön und es gibt Hoffnung. Es ist ein schönes Kleinod an Serie.
Ja, guter Tipp.
Frau Mandel, also nur um das nochmal zu sagen, es ist mein Station 11 ist mein Lieblingsbuch aus den letzten 8 Jahren. Frau Mandel hat inzwischen 2 weitere Bücher geschrieben. In dem Nachfolgebuch zu Station 11, The Glass Hotel, das inzwischen auch auf Deutsch erhältlich ist. Also Station 11 hat auf Deutsch den etwas abgedrehten Titel Das Licht der letzten Tage. Ja. The Glass Hotel und Station 11 war ein wahnsinniger Erfolg. Das hat sich, glaube ich, 8 Millionen Mal verkauft weltweit. Und das, was sie da macht, was auch die Serie macht, ist mit Zeitebenen spielen. Darum geht es. Das macht sie in The Glass Hotel wieder. In The Glass Hotel tauchen 2 Charaktere auf, die in Station 11 auch drin sind. Miranda und der Kollege, mit dem sie in Malaysia im Hotel ist.
John heißt der, glaube ich.
John. Das Interessante ist, The Glass Hotel stellt die Theorie auf, die Pandemie gab es, aber die Pandemie ist sehr viel glimpflicher verlaufen, als sie das in Station 11 tut. das, was ich sowohl an dem Buch wie auch der Serie so geliebt habe, ist, dass sie halt nicht das macht, was ganz viele Dystopien tun, nämlich sich mit der Katastrophe zu beschäftigen, sondern sie beschäftigt sich damit, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, zu überleben und wie man, das große Thema der Serie ist Trauer und Vergebung. Also alle Shakespeare-Stücke, besonders Hamlet und King Lear, um die es da immer wieder geht, beschäftigen sich ja genau mit diesen beiden Themen. Und, was man nochmal dazu sagen muss, Ausstattung und Kostümbild in der Serie sind der Wahnsinn. Also was die da an Ideen...
Die Maske ist leider nicht so.
Nee, die Maske ist leider nicht so, aber die, also das Kostümbild... Die Perücken
schreien dir immer schon von so 3 Meter Entfernung entgegen.
Das Kostümbild ist schon der Wahnsinn, also was sie da machen an Recycling-Mode, um es mal freundlich auszudrücken.
Ja. Gerade die Astronautenkostüme und so.
Die Astronautenkostüme. Ja. Und das, was ich auch sehr angenehm fand, und das wäre auch schon das Letzte, ist, es ist unglaublich divers besetzt, ohne dass die ganze Zeit schreit, wir sind divers besetzt.
Ja.
Also die Produzentinnen haben mehrere Charaktere, die im Buch noch sehr eindeutig als weiß beschrieben sind, einfach anders besetzt, unter anderem Miranda und Arthur, der vom großartigen Gael García Bernal gespielt wird in der Serie.
Oh, das ist jetzt wieder eine sehr wichtige Information für mich.
Und auch
du kennst den Penis wahrscheinlich.
So, und ja. Mackenzie Davis, die Kirsten spielt, also die erwachsene Version von Kirsten, ist einer der aufsteigenden Stars in Hollywood. Und The Glass Hotel ist, das Ganze ist so erfolgreich, nur um nochmal zu sagen, es ist, ja, es ist Erwachsenen-Fernsehen, aber das Ganze ist so erfolgreich wie HBO Max, dass The Glass Hotel schon in Produktion ist, als die nächste Serie, cool, die Patrick Somerville und Emily St. John Mandel miteinander machen.
Wo läuft die denn?
Also HBO Max im Original, bei uns kriegst du es über den Stars Play Channel, über Amazon. Okay. Oder halt eben überall da, wo ihr die Sachen herkriegt.
Mhm. So, genau.
Guter Tipp.
So, ich komme damit zu, ich weiß gar nicht, ob man das, was ich jetzt bespreche, unbedingt empfehlen muss, weil es ist schon ein riesiger Erfolg.
deswegen machen wir es ja nicht.
Deswegen machen wir es ja nicht, sondern ich mache es, weil die Produzentin dieser Serie genau das getan haben, was ich an Station 11 auch so geliebt habe, nämlich dass sie einfach mit großer Selbstverständlichkeit in Originalmaterial, das weltberühmt ist und zudem ist eine schreiende und meistens auch ein bisschen aggressive Fanbase gibt, mit voller Hand reingeriffen haben. Das konnten sie, weil der Hauptproduzent dieser Serie, die The Sandman heißt und auf der gleichnamigen Comicserie basiert, vom Autor der Comics als Executive Producer produziert worden ist. Der junge Mann heißt Neil Gaiman und ist einer der berühmtesten und besten Schriftsteller der Welt. Neil Gaiman ist Ende 50 und ist das auch, weil sich The Sandman seit 30 Jahren in der Produktion befindet. Also der erste Sandman-Comic kam 1989 raus, die ganze Serie lief bis 1997, hat 8 Teile, die in, glaube ich, 76 verschiedenen Comicbüchern erzählt werden. Neil Gaiman dann ist lange versucht worden, daraus einen Film zu machen. Alle, die die Comics kannten, haben gesagt, say what? Weil diese Geschichte halt unfassbar komplex ist und man das in 2 Stunden eigentlich nicht erzählt. Das kann man in 2 Stunden einfach nicht erzählen, das geht nicht. So, das haben sie dann, um die Produktionsgeschichte jetzt nicht so breit aufzufächern wie bei Cleopatra in der Königinnenfolge, das haben sie dann irgendwann nach 20 Jahren auch gemerkt. Daraufhin wurde 2016 beschlossen, wir machen daraus jetzt eine Fernsehserie. Die haben dann Herr Gaiman und sein Co-Autor zusammen entwickelt. Dann wurde 2020 wurden die ersten Casting-Entscheidungen verkündet. Also das Casting ist sehr interessant. Und die ganze Serie ist vor 10 Tagen auf Netflix gestellt worden. Es sind 10 Stunden, die die ersten beiden dieser 8 Comic-Teile erzählen. Und ich habe sie schon 2-mal komplett gesehen in den letzten 10 Tagen, weil ich ein rasender Sandman-Fan bin und schon immer war. Das Thema dieser Comics ist ein sehr einfaches, nämlich es gibt 7 Wesen, die The Endless heißen, und einer von denen ist Dream, derjenige, der im Universum für die Träume verantwortlich ist oder für die Traumwelt. Der hat 6 Geschwister, die fangen auch alle mit D an und sind unter anderem Death, Desire, Destruction, Destiny, nicht Depression, aber jedenfalls
Despair.
Diese 7 Wesen sind für das Universum an sich verantwortlich und waren da, bevor das erste lebende Wesen das Universum betrat, und werden erst abtreten, nachdem das letzte lebende Wesen abgetreten ist. Der Anfang der Geschichte ist das Ende des Ersten Weltkrieges. Ein englischer Okkultist versucht seinen Grade im Ersten Weltkrieg umgekommenen Sohn wiederzubekommen und möchte deswegen, damit niemand mehr sterben muss und er dieses Kind wiederbekommt, den Tod gefangen nehmen. Das gelingt ihm nicht ganz. Er macht bei der magischen Besprechung, die er und bei der aggressiven Seance, die er da veranstaltet, so ein bisschen was falsch und stattdessen landet Dream in seinem Gefängnis. Das hat zur Folge, dass im Comic, aber auch in Wirklichkeit in Europa die Schlafkrankheit ausbricht. Die gab es zwischen 1914 und 1921 wirklich. Es gab 1 Million Erkrankte weltweit. Das ist eine Gehirnentzündung, die dazu führt, dass Leute viel, viel schlafen. Und jeder Vierte, der diese Krankheit hatte, ist auch daran gestorben. Das nimmt Herr Gaiman zum Anlass, um zu sagen, und weil diese Geschichte 2021 spielt, in den Comics sitzt, weil die 1989 rausgekommen sind, sitzt Tod 75 Jahre in seinem Gefängnis. In der jetzt Fernsehserie sind es 110 Jahre. Jedenfalls kommt Traum dann irgendwann frei und kehrt in seine Traumwelt zurück, die in Scherben liegt, weil, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und aus der Träume und Albträume, für die er beide verantwortlich ist, geflohen sind in menschlicher Gestalt, in sehr unterschiedlicher menschlicher Gestalt. Und um das jetzt ganz kurz zu machen, wir begegnen in dieser Serie diesen 6 endlosen Gestalten. Wir begegnen einer Figur, die ein Traumvortex ist, also ein Traumwirbel, die hat die Fähigkeit, das ist ein Mensch, und die hat die Fähigkeit, in die Träume anderer Menschen einzudringen und daran spazieren zu gehen und dabei aber auch ein bisschen Unruhe zu veranstalten. Wir kriegen eine Entführungsgeschichte erzählt, wir treffen 2 Figuren, die Ken und Barbie heißen und das auch wirklich sind. Wenn die Serie weitergeht, wovon ich sehr ausgehe, weil sie auf Netflix ein riesiger Erfolg war, begegnen wir in der 4. Staffel auch Barbie nochmal, die wir dann in ihre Barbie-Welt begleiten. Und besetzt ist das, es gab am, als Gaiman angefangen hat, der viel von seiner PR auf den sozialen Netzwerken selber macht, angefangen hat zu verkünden, wie die Serie besetzt wird, gab es so ein bisschen Ärger, weil er mit den Figuren aus den Comics was getan hatte, was viele oder einige Fans, nicht viele, nicht okay fanden, nämlich er hatte Hautfarben geändert, er hatte Geschlechter geändert, er hat also Mason Alexander Park spielt Desire und tut das als non-binärer Schauspieler in einer non-binären Rolle, das ist schon bemerkenswert, weil die Figur wirklich sehr sexy ist und auch sehr böse, und die anderen Figuren, also Tod wird halt von einer fantastischen jungen Schauspielerin gespielt, die eine andere Hautfarbe hat als im Comic. Und die bemerkenswerteste, weil am meisten eingeführte Figur ist jemand, der in der Fernsehserie jetzt Johanna Konstantin heißt, die aber eigentlich die weibliche Variante aus den DC-Comics, in deren Universum das spielt, von John Constantine ist. Da gab es am meisten Ärger. Auf diesen Ärger in den sozialen Netzwerken, wo wirklich mehrfach versucht worden ist, irgendwelche Shitstorme Zetteln hat Herr Gaiman immer auf die gleiche Weise reagiert, nämlich: Ich habe mir das alles ausgedacht, ich kann machen, was ich will, fuck you. Wer nicht versteht, warum ich das 1989 anders erzählt habe als 2021, hat die Comics nicht richtig gelesen oder auch nicht verstanden. Ich bin ein großer Freund von intelligenter Fantasy und das ist genau das, was die eigentlichen Themen dieser Serie sind. Was ist die Realität? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und was ist Wahrheit? Und das sind einfach große philosophische Fragen, mit denen da sehr leichthändig und mit einer fantastischen Bildgewalt hantiert wird. Und ich kann es überhaupt nicht abwarten, bis die nächste Staffel anläuft. Das wird aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen 2 Jahre dauern, weil das auch kompliziert ist und die Dreharbeiten, glaube ich, lang sind.
Ich habe Neil Gaiman kennengelernt, damals, weil ich Neverwhere, mir hat das irgendjemand in die Hand gedrückt, ja, und ich habe das verschlungen, das Buch. Das kann ich auch wärmstens empfehlen, wenn man sich Gaiman von einer literarischen Seite nähern will und eben nicht aus einer Comic- oder Serienperspektive. Liebe diese Art von Fantasy auch, die er macht, weil das eben in amerikanisch würde man sagen whimsical ist. Also ja, es ist immer auch leicht und lustig und sehr sarkastisch teilweise. Es ist nicht so.
Dafür ist er ja bekannt. Also ja, irgendwie die beiden anderen Serien in letzter Zeit, die es gab, die
American Gods
waren American Gods und Good Omens. Also American Gods ist sein eigenes Buch. Good Omens hat er zusammen mit Terry Pratchett geschrieben. Und die sind ja auch so. Also der ist einfach in tiefster Seele Engländer, sage ich mal ganz freundlich. Also der hat Freude am schnellen Witz und am guten Wort. Und die Serie ist auch mit so Stephen Fry spielt eine sehr schöne kleine Nebenrolle, die sehr schön aufgelöst wird. Und ich weiß nicht unbedingt, ob das was für Fans von Game of Thrones ist, aber wer die unendliche Geschichte mag und so spielerischen Umgang mit Fantasy, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben, glaube ich.
Ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, in der ersten Folge reinzukommen. Ich habe sie, also ne, erstmal dachte ich, geil, Gaiman. Und Sandman, ne, so vom Querlesen, habe ich gedacht, ja, passt super für mich. Und habe dann zweimal angefangen und habe zweimal wieder aufgehört in der Mitte der ersten Folge, weil ich irgendwie nicht reingekommen bin. Hoffe aber, dass, also ich werde mich nochmal dran setzen und ich hoffe, es klappt dann. Ich glaube, es hilft, wenn man die Comics kennt, ne, wenn du weißt.
Ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen, weil ich, er hat große Freiheiten, also er hat einiges an der Geschichte der Comics jetzt dann doch geändert und sie dem neuen Format angepasst, auch was die Geschichte anbelangt. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, wie das ist, das zu gucken, wenn man die Geschichte überhaupt nicht kennt, weil ich die Geschichte halt seit 25 Jahren kenne und verfolge, deswegen. Und es ist so, dass jetzt nochmal zu dem, wie Bingen dann funktioniert. In den ersten zwei Wochen haben das jetzt natürlich lauter Leute gesehen, die die Comics kannten. Und die gesamte Fanbase hat dafür gesorgt, dass das weltweit bei Netflix auf Nummer 1 gelandet ist. Es wird interessant sein zu beobachten, wie das Sehverhalten in den nächsten vier Wochen ist und ob das eine ähnliche Sogwirkung entwickelt aufs Publikum, wie Sachen wie Stranger Things zum Beispiel.
Paper Girls.
Oder mir geht es jetzt um Sachen, die schon länger laufen. Also, und die sich in einem ähnlichen Genre bewegen. Und, oder weil das auch eine, sagen wir mal freundlich, nicht ganz billige Produktion ist. Ob Netflix irgendwie sagt, dass ihr könnt aber nicht wieder so viel Kohle rausschmeißen für die nächste Staffel. Das ist ganz interessant.
Ja, man hofft natürlich, dass sie weitermachen, ne? Weil das finde ich immer schlimm, wenn sie sich so gerade in der Fantasy-Welt so mehr Teilern annehmen, wie jetzt hier der Goldene Kompass zum Beispiel, ne, wo man, also ich fand den ersten Teil jetzt auch nicht doll, aber ich habe ihn trotzdem geschaut. Aber ich will natürlich die nächsten Teile sehen. Ich will in dieser Welt weiter erzählt bekommen.
Klar, und sie machen aber das kannst nicht. Du ja.
Und das ärgert mich dann.
Naja, His Dark Materials, also worüber wir hier gerade reden, der erste Teil der Goldene Kompass, ist jetzt in der dritten Staffel als Serie.
Aber also das genau als Serie. Das haben die, die Filmsache haben sie nicht fortgeführt.
Weil das ein Flop war. Also ja, es war kein Flop, aber es hat nicht so viel Geld eingespielt.
Was passiert denn eigentlich mit dieser Anne Rice-Geschichte? Da sollte doch jetzt was kommen.
It's happening. Es gibt Updates.
It's happening. Reden wir ja auch schon seit zwei Jahren
drüber. Also sie haben den Cast ja bekannt gegeben schon vor einer Weile, was genau wie
die Dreharbeiten sind beendet.
Was genau wie hier mit Neil Gaiman zu Erzürnungen geführt hat bei einigen Fans, weil zum Beispiel Louis Schwarz besetzt ist und die Fans sagen, es kann ja nicht sein, dass ein Südstaaten-Farmboy, der ne, mehrere Plantagen besessen hat,
ist er auch nicht mehr
schwarz besetzt worden ist. Haben sie jetzt geändert?
Nee, aber sie haben die. Er ist jetzt kein Plantagenbesitzer mehr, sondern er ist ein. Ein Mafiosi, wenn man es jetzt mal so sagt.
Naja, cute.
Und der erste Trailer ist ja raus für Interview with the Vampire. Darüber reden wir. And I'm here for it.
Ja, also ich bin auch da nicht sofort reingekommen. Ich freue mich auch natürlich drauf. Ich werde es natürlich religiös alles gucken, bis zum letzten Tropfen aufsaugen in mich wie Blut. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen.
Und die Mayfair Witches sind besetzt und werden gerade gedreht.
Ja, da freue ich mich fast mehr drauf mittlerweile. Ja, also auf die Mayfairs bin ich sehr gespannt. Und das ist halt das Geile, ne, dass sie das ganze Universum gekauft haben. Also, dass du wirklich sowohl die Vampire Diaries als auch die Merricks,
Na gut. Ich lasse mich überraschen. Ich gucke eher Hokus Pokus 2.
Ja,
freue mich
also
da
auch. Da freue ich mich auch drauf.
Wer wissen will, worüber Herr Schulz das in den letzten vielleicht 5 Jahren am meisten gewütet hat, als es nicht weiterging, da war ich aber auch nicht alleine mit. Mein großes Ding war die OA.
Really?
I love that. Sag mir
gar nicht.
Das ist eine esoterische Serie über
so. Nee, es war überhaupt.
Naja.
Auch da geht es wieder um das Spielen mit Zeit. Das ist eine Britt Markland-Produktion.
Habe ich dann einfach nicht verstanden.
Britt Markland, die Glatzköpfige aus Berlin.
Nein.
Die ist erfolgreich international. Wow.
Ja, Britt Markland.
Die war aber in Blade 3, glaube ich. Blade 2 oder 3 war sie drin, in so einer Clubszene ganz kurz.
Und das, besonders die zweite Staffel war so groß und gedanklich reich und abgedreht und merkwürdig, dass ich gedacht habe, ja, sprechende Tintenfische, irgendwie Transcharaktere, die 3 verschiedene Rollen spielen und immer die Geschlechter wechseln, yes. Leute, die mit Tanzen die Welt retten, I'm so here for it.
Also worauf ich mich wahnsinnig freue, weil wir lange drauf gewartet haben, ist die Serienverfilmung von Der Schwarm, Frank Schätzing.
Ja, da freue ich mich auch.
Das war ja ein Riesenerfolg damals, das war das erfolgreichste Buch in Deutschland nach der Bibel.
Ja.
Also das war das Buch damals und dann kam ja, zu Weihnachten kam ja dann, weil im Buch geht es um ein Kollektiv an Wesen, die sich aus dem Meer erheben und der Welt heimzahlen, weil die einfach zu raubzügig mit dem Planeten umgehen. Und unter anderem lösen die Tsunamis aus. Ich hatte vorher noch nie von Tsunamis gehört. Und dann kam der große Weihnachtstsunami. Und wir dachten alle, fuck, it's happening. It's actually happening. Und dann hat Uma Thurman kurz danach, du hast beim Lesen schon gemerkt, Frank Schätzing hat beim Schreiben sehr darauf geachtet, dass es alles filmisch umsetzbar ist, dass es sehr amerikanisch auch ist. Es gibt im Schluss gibt so eine amerikanische Flagge, die so langsam im Wasser versinkt. Du denkst dir so, alles klar, du hast hier schon, ne, du weißt genau, für wen du schreibst. Und was du vorhast mit dem Stoff, dann hat es Uma Thurman gekauft, hat sich die Rechte gesichert und dann wurde, es sollte ein Film werden, dann haben sie da wieder die Arbeiten eingestellt, die Entwicklung eingestellt, dann war es woanders. Und wir haben alle schon gedacht, es passiert nicht mehr. Und jetzt hat das ZDF produziert, co-produziert das Ding.
Große europäische Produktion, ja.
Ja, läuft dann im ZDF, ich glaube im Februar nächsten Jahres soll es kommen. Ich glaube 9 Teile. Und ich bin irrsinnig gespannt. Der erste Trailer ist draußen, ich packe ihn in die Shownotes. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also
das geht ja jetzt schon in der Realität los. Das passt ja zur Klimaerwärmung wie Faust aufs Auge mit den Walrössern, die plötzlich in Schweden kleine Boote versenken und so. Das geht ja jetzt alles
nicht nur, wirklich. Nicht nur das, sondern auch mit 10 Zentimeter großen Spinnen, die auf einmal in Südhessen über Wände laufen. Das finde ich sehr beunruhigend.
Das ist alles schön. Das passt.
Welcome to the end times.
Let's watch television.
Yeah. Genau.
Ich habe ja so eine absurde, manchmal fast, also es ist natürlich nicht sexuell, aber es ist so eine fast erotische Lust dabei zuzugucken, wie die Welt so in so Filmen so zugrunde gerichtet wird.
Aber wir haben
2012 damals, ich meine, nur Schrottfilm, aber ich habe es geliebt, dabei zuzugucken, dass wie alles brennt.
Das ist klar, wobei 2012 ja wirklich, das sind ja mehrere Dinge, wo du dann sagst, that's not how physics works. Aber natürlich war das am Beginn der Pandemie auch so, darüber haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen, aber Barbie und ich haben darüber privat schon mal gesprochen. Das Erste, was ich machen musste, als die Pandemie losging, war, I need to watch Contagion. weil Contagion ist einer meiner Filme, die ich immer gucke, wenn es mir schlecht geht. Und ich dann immer denke, die Welt geht unter und wird am Ende dann doch gerettet. Und merkwürdigerweise war ja der Anfang der Covid-Pandemie glich aufs Haar diesem Film. Es haben auch ganz viele Leute bemerkt, dass das so war.
Ja, hatten halt Verschwörungstheorien, dass das irgendwie aus dem Buch abgeschrieben ist und so.
Ja.
Whatevs.
Haben wir über irgendwas geredet, wo Leute ihre Realität angeschlossen kriegen?
Also ich nicht.
deswegen ist jetzt irgendwas.
Bei mir geht es eher um den Winkel, wie mache ich mein Dickpick richtig? Und das ist meine Realität.
Ja, komme ich damit klar, als mit 50er Leuten zu erklären, die auf PrEP sind, dass wir früher nur mit Kondom gebumst haben.
War ja auch eine dieser Stellen, wo ich dann denke, ja, natürlich muss man seinen Dickpick auf seinem Handy jetzt zeigen und natürlich muss das ein Riesenschwanz sein.
Dass sie es gezeigt haben, aber auch, weil ich auch dachte, okay, bei Netflix.
Normal, ihr findet ja auch gut, wenn die Sexualität nicht diskutiert wird. Also wenn Dickpics heutzutage auch
natürlich fand ich eigentlich. Ich habe mich nur gewundert, dass sie es gezeigt haben.
Ja.
Fand ich irgendwie.
Ich habe noch nie einen Dickpic gemacht.
Really?
Ehrlich? Oh Gott, das Internet ist voll mit meinen, aber es ist nicht gut.
Aber ich habe, also ich hatte diese Szene auch so oft schon, dass ich irgendwie in meiner Camera Roll, ich meine, da sind ja nicht nur meine Fotos drin, sondern natürlich auch die, die mir geschickt werden.
Ja.
Und ne, dass ich bei einem Job irgendjemandem irgendwas zeigen will und die so, ah, oh, spannend, und swipen so rechts.
Ja,
und so, ganz schlimm. Wer ist dieser große beschnittene Penis? Ich so, oh, meine Mutter. Ja, ja, nein.
Ja. Ja, deine Mutter hat einen Penis?
Ist uns was wir wollen darüber jetzt nicht weiter.
Keine Details.
Gibt es denn Serien, die wir heute nicht besprochen haben, die ihr aber unbedingt zum Bingen empfehlen wollt? Gibt es Dinge, die euch auf dem Herzen brennen, wo ihr sagt, das habe ich jetzt heute zwar nicht rausgesucht, aber wenn ihr,
ja,
der Herbst,
ja,
kommt, wenn ihr, ja, euch mit einem Topf Chili auf die Couch setzen wollt.
Ja. 7 Staffeln The Good Fight und vielleicht The Good Wife vorneweg. Mhm. Die habe ich aber ausgelassen. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
4 Staffeln, also mehreres, 4 Staffeln The Good Place. Das hat mir
Ach, das fand ich aber nervig.
Ich nicht. Ich fand das super. Ich fand das hochgradig komisch. Eine Comedy-Serie über die großen philosophischen Fragen im Leben. Mit Ted Danson und was nur eine Staffel. Also, ich empfehle ja gerne so absurde Dinge. Ich habe 2 Dinge, die ich wirklich empfehlen, und eines, die ich so Trash-TV, was ich immer wieder gucke, weil ich es großartig finde. Die Serie, die ich dringend empfehlen möchte, ist Why the Last Man auf Disney, also Why wie der Buchstabe Y, und die ist auch eine Dystopie. Alle Männer auf der Welt bis auf einen sterben auf einmal und die Welt wird nur noch von Frauen regiert und es gibt nur eine Sorte, Männer, die überlebt, nämlich Transmänner. Deswegen spielen die in dieser Serie auch eine herausstechende Rolle. Die Hauptrolle spielt eine meiner absoluten Lieblingsdarstellerinnen, nämlich Diane Lane. Die spielt die US-Präsidentin, die auf einmal von einem völlig banane, belanglosen Kabinettsposten, weil alle Männer tot sind, auf einmal US-Präsidentin ist. Das möchte ich sehr empfehlen. Und wer mal was wirklich absolut Absurdes sehen will, was aber großartig ist,
Hotel Transparer.
War auch Hotel Transparer auch. Guckt sich bitte eine Serie an, die inzwischen, glaube ich, 12 Jahre alt ist und Surface heißt, und davon handelt, dass ein kleiner Junge und seine Mutter innerhalb von nur 12 Folgen, die jeweils eine Stunde dauern, von Wesen bedroht werden, die die Erdkruste auffressen. Ach, es ist fantastisch.
Diese ganzen Fantasy-Sachen, da könnt ihr mich ja mit jagen. Obwohl,
and we will continue to do that.
Gut fand dieses Stranger Things, fand ich ganz gut, obwohl ich nicht erklären kann, warum. Eigentlich ist es belanglos, aber es war trotzdem irgendwie gut gemacht. Und ich gönne Kate Bush ihren späten Erfolg, so. Aber Sense8 war ja auch so ein bisschen durchgeknallt, aber hat mich auch irgendwie interessiert. Das könnte man vielleicht auch noch ein zweites Mal gucken, weil es war doch auch komplex. Das habe ich auch höchstwahrscheinlich nicht alles so verstanden. Und Daryl Hannah war für mich die Sensation, wie schrecklich die heutzutage aussieht. Das war interessanter als alles, was der Charakter dahinter.
Da freust du dich.
Ja. Und das sind so meine. Und natürlich Erbe der Goldenburgs und so, die kann man immer wieder rausholen.
Right.
Natürlich.
Right. Mir fällt ein jetzt auf die Schnelle, ich bin dann immer ganz schlecht, wenn ich mich so schnell auf den Topf setzen muss. Sex, Love and Robots fand ich super.
Ja.
Kann ich schwer empfehlen, sind immer eigentlich Kurzgeschichten, die immer neu umgesetzt sind. Manche animieren, andere.
Das habe ich auch gesehen.
War ganz, ganz toll, hat mir gut gefallen. Ja. Ich hatte ja schon mal auf Damages hingewiesen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal tun. Wer wirklich Kluges, Spannendes, unerwartet Geschriebenes und dann wahnsinnig toll geschauspielertes Fernsehen gucken will, sollte Damages schauen. Glenn Close in der Hauptrolle als Patty Hughes, genau. Großes Fernsehen. Und der Rest fällt mir jetzt nicht ein, das packe ich alles in die Shownotes. Und wir müssen natürlich ganz kurz an dieser Stelle über die letzte Staffel Drag Race reden, weil RuPaul's Drag Race All-Stars hat jetzt das getan, wovon lange schon geredet, es wurde darüber gemunkelt, dass es irgendwann eine All-Winners-Staffel geben soll und das haben sie jetzt endlich getan. Sie haben in All-Stars-Staffel, der 7. Ausgabe von All-Stars quasi, Staffel 7, haben sie nur Gewinnerinnen gegeneinander antreten lassen. Und meine Fresse, war das eine geile Staffel.
Ja.
Also es wird für mich sehr schwer, ich habe es jetzt auch schon gemerkt, von dem Niveau und so verwöhnt zu sein als Zuschauer, dass wirklich alle immer gut sind in jeder Challenge, zurückzugehen auf irgendeine normale Season. Ich habe es jetzt mit Kanada versucht und habe gedacht, meine Scheiße, wenn Deutschland so wird wie das, dann gute Nacht.
Es macht ein bisschen die Latte hängt so hoch, dass man gar nicht mehr an eine Competition glaubt, weil man wenn man wirklich die Leistung beurteilen würde, dann gibt es keinen Gewinner. Aber dadurch verschieben sich die Beurteilungskriterien und RuPaul verschiebt sie auch schamlos. Also schamlos. Ne, er verschiebt nach seinen Vorlieben, bricht die Regeln, ändert irgendwas, damit sein Protégé durchkommt und so. Das finde ich daran
zumindest dann doof. Zumindest ins Finale kommt.
Ja, genau, zumindest ins Finale kommt. Das hat mich echt gestört, weil ich das denn nicht mehr als Competition respektieren kann. Nee,
aber dann haben sie es ja doch so aufgelöst, wie man wie es sein musste. Aber das war dann auch weird, weil dann es war ja Lip-Sync-basiert, das Finale. Und dann haben sie ja nicht entschieden, wie die Lip-Syncs waren, sondern eben doch danach, wie die Staffel war.
Und das war ein bisschen doof.
Ja, ja.
Aber insgesamt gesehen, wenn man Drag-Kunst auf hohem Niveau sehen will, ohne schlechte Kritiken, es wird ja nur gelobt, das fand ich sehr empathisch, das mochte ich gerne. Und insofern war es wirklich lustig. Und RuPaul hat man auch ein paar Mal angemerkt, wenn der irgendwie so überzappelig war oder wenn er irgendwie keinen Bock hatte. Das hat man ein bisschen deutlicher gemerkt als sonst, fand ich. Das war ganz interessant. Aber
ich gebe mal die junge Naive, weil ich gucke das ja nicht. Deswegen erklärt mir doch mal, so jetzt, wo die deutsche Staffel angekündigt ist, zumindestens, also die Castings sind angekündigt, erklärt mir doch mal, wie das in den internationalen Produktionen läuft. Sitzt da RuPaul auch in der Jury? Oder wer
sitzt da? Englischsprachigen Formaten sitzt RuPaul, dann heißt es auch RuPaul's Drag Race UK zum Beispiel. Ansonsten heißt es dann nur Drag Race Thailand, Drag Race France oder so.
Und das sind dann immer lokal prominente Menschen, die
Genau, oder auch mal Mädels, die bei Drag Race selber dabei waren. Also in Kanada macht es Brooklyn Heights, die selber ihre Staffel nicht gewonnen hat, aber eben Kanadierin ist. Nikki Doll macht das in Frankreich, die auch früh rausgeflogen ist, aber eben rasend aussieht. Und in Frankreich macht sie das auch gut. Und
nicht dumm sind. Also Intelligenz spielt da auch ein bisschen eine Rolle.
Ja. Genau, und das wird dann eben gedreht. Es gibt klare Vorgaben, es ist ein Franchise-System. Also ne, es muss dir von World of Wonder die Lizenz kaufen und dann musst du das eben auch nach deren Vorgaben machen. Es gibt gewisse Vorgaben, was das Budget angeht und lalala, wie aufgeteilt wird. Wie es aussehen
soll,
wie die Bühne aussieht.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, hat man das nicht irgendwann satt?
Ich noch nicht.
Nein, das hat man deswegen nicht satt, weil ja immer neue Gesichter auftauchen, die auch alle mit einer Backstory kommen. Und das Besondere an der amerikanischen Version, und das hebt sie auch heraus, finde ich, vor allen anderen, ist, dass die sehr gut casten, was diese Backstories angeht. Also es ist nie so, dass du eine Staffel guckst, wo du nicht mal Tränen der Rührung verlieren musst, weil diese Backstories harte Nummern sind. Und dann siehst du jemanden, der keine Chance hatte eigentlich, plötzlich als Drag Queen aufblühen und bist reingezogen und musst jetzt die nächsten 10 Folgen auch sehen, wie der sich weiterentwickelt. Ja. Das ist schon sehr, sehr schlau gemacht und super gecastet. Da werden sie in Deutschland Mühe haben, jemanden zu finden, der einen emotional so mit reinziehen kann.
Ja, das und ist auch meine diese Prognose. Professionalität, die viele Queens in Amerika einfach von Hause aus haben, weil sie halt
das
in so einem Entertainment-Land groß werden.
Ja.
Ne, das wird auch, glaube ich, aufregend.
Wenn die deutsche Version nach dem alten Berliner Spruch ohne Proben ganz nach oben, dann wird's richtig bitter.
Nee. Aber
ja.
Ich glaube auch, dass das, was Tatjana sagt, das stimmt auf jeden Fall. Die Serie bleibt deswegen relevant und auch spannend, weil das Storytelling eben an die Charaktere angelegt ist und nicht nur an die Challenges. Und dadurch
ist wirklich gut.
Hast du jedes Mal das Gefühl, du lässt dich auf neue Leute ein, du lernst neue Freunde kennen, du hast neues Drama, neuen Herzschmerz, du entflammst neu für Menschen.
Aber es ist doch eine bestimmte Art von Drag, die da bedient wird.
Ja, das ist total.
Ja. Genau, also es gibt die Kehrseite der Medaille quasi, die dunkle Seite des gleichen Dollars, wäre dann Dragula, ist ein Pärchen aus San Francisco, die eben eine Show ins Leben gerufen haben, wo eben Queens gegeneinander antreten. Da ist es übrigens völlig egal, da ist Geschlecht völlig egal, was ja bei Drag Race lange nicht so war, die eben düsteres Drag machen, die so Ganzkörper Special Effects, blutige Sachen machen und dann da Live Acts performen müssen, eben mit Special Effects und Blut und das ist eben, ne, wenn man diese Art von Drag will. Klar, Drag Race ist basiert auf Glamour, auf Pageant, du hast immer die Pageant Queen, du hast die Comedy Queen, du hast den Underdog.
Meine ältere, meine dicke.
Ja, du hast den Underdog, der dann irgendwie aus Mississippi kommt, aus Louisiana.
Es ist ja immer Glam Drag. Und
ja, das, dieses Tundenhaus,
das hat ja, genau, das, Kreuzberg. Die deutsche Drag-Tradition ist ja einfach eine eigentlich andere.
Oder? Naja, also es gibt auch die alten Schlachtschiffe dabei. Sie haben zum Beispiel auch eine Nina West dabei gehabt, die halt, also ne, die ist Pageant Queen, aber das hast du halt nicht gesehen so. Die sieht aus wie, ja, Dirk Bach in Drag, so ein bisschen.
Nichts
die ist
Dirk Bach in Drag.
You know what I mean. Das ist nicht Feminine Glam so.
Nee.
Und sie haben zum Beispiel in UK haben sie auch, also da hast du gemerkt, die müssen ganz anders casten, weil du hast nicht das Material, was du normalerweise an Teilnehmer hast, das den Pool nicht, wie in Amerika, dass alle irgendwie aussehen, als würden sie Kultur tragen, ja, sondern du hast halt dann so eine Bagger Chips, die halt irgendwie so, ah, much better. Die sieht halt aus, als wäre sie auf die fünfmal auf die falsche Spritze gefallen.
So ein schottischer Bauer.
Ja, und dann wird halt gesoffen und ein bisschen gesungen und dann war's das. So, also ne, der Glamour-Faktor ist da nicht da. Oder du hast Charity Case, die halt auch so, die hätte bei Dragula, wäre die sehr weit gekommen, bei Drag Race ist die rausgeflogen, weil man das nicht verstanden hat, was die macht. So, weil das
so halt wird es in Deutschland natürlich auch sein, dass die natürlich hier diese Professionalität nicht finden und deswegen müssen sie andere vereinzelt.
Sehr vereinzelt. Was ich aber eine große Chance finde, ne? Also dann auch anderes Drag zu zeigen, weil das ja von Land zu Land unterschiedlich ist. In Thailand waren auch ganz andere Leute dabei, in Holland waren andere Leute dabei. Also ja, es ist, ich finde, es bleibt spannend.
Ich auch. Für uns. Ich auch. Ich freue mich auch auf die deutsche Version. Wir werden geifernd und zickend vor dem Fernseher sitzen, weil wir wahrscheinlich alle kennen und alle schlecht finden müssen. Das ist die Berufsehre. Man kann es immer besser, wenn man nicht dabei mitmachen muss.
Besonders, wenn man Tatjana Berlin ist.
Ganz besonders.
Ganz besonders.
Berühmt für ihr gutes Lip-Sync.
Und das Make-up und die Klamotte. Also
ja, alles.
Eigentlich das müsstest du es hosten.
Ich müsste es hosten. Also wenn jemand beurteilen kann, wie andere scheitern, dann ich.
Das sind doch schöne Tatjana's letzte
Drag,
Worte.
Tatjana's Drag Race live aus dem Rauschgold. Es ist fantastisch.
Delusion.
Ja, das wäre doch toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Gut, dann sage ich mal Sprüchlein, oder?
Ja. Dann sagst du dein Sprüchlein. Wenn ihr, das, worum ich ganz dringend bitten wollte, weil wir natürlich in diesem Falle auch gerne von unserem Publikum lernen. Ihr dürft unter allem, was wir hier, wo diese Folge gepostet wird, eine Schlacht anfangen, die darin besteht, euch gegenseitig Sachen oder uns Sachen zu empfehlen, die dringend gebinged werden sollten. Da freue ich mich schon drauf, weil es so viel gibt, dass man sich einfach gegenseitig Tipps geben muss und sollte.
Ja, und ich werde natürlich auch nochmal ganz viel in die Shownotes packen, Sachen, die uns jetzt nicht stand der Pete sofort eingefallen sind.
Ja.
Wir werden, also wenn ihr Serien sucht, schaut bitte in die Shownotes. Ich mache mir die Mühe und mache, glaube ich, die größten, längsten Shownotes, die wir je gemacht haben. Ich packe alles rein, was wir an Shows je gesehen haben und gut fanden, was man schön bingen kann, was man auch finden kann. Einiges davon werdet ihr natürlich schon kennen, vielleicht sogar das meiste, aber es sind vielleicht Dinge, die ihr noch nicht kennt. Und wir müssen natürlich die Augen offen halten, ne? League of Their Own und so, das kommen jetzt gute Sachen auch auf uns zu, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist
ein Überangebot. Ja. Die Leute sollen dumm und faul gehalten werden, zu Hause bleiben, Fett nicht Revolution machen.
Genau.
Also halten wir uns dran. Wir gucken weiter.
Spielen wir mit.
Jo.
So.
In diesem Sinne.
Ja. Wenn ihr Dinge habt, wie Paul schon gesagt hat, ihr könnt uns das per E-Mail schicken an tootodayoungpodcast@gmail.com und den Rest. Ja. Und wenn ihr uns mögt und möchtet, dass wir weiterhin diesen Podcast machen und erfolgreicher werden damit und bekannter, dann empfehlt uns doch bitte euren Freunden, postet unsere Folgen auf Social Media und gebt uns 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify. Bei Spotify müsst ihr uns doch bitte auch folgen. Das bringt uns weit nach vorne. So.
Das ist wichtig.
Genau.
Tschüss.
Dann danke, tschüss.
Hast du den gehört?